Wir wollen jetzt mal schauen, was wichtig ist für unser Verständnis von Klassik, Neoklassik. Das sind also die marktoptimistischen Lehren und da müsste euch eigentlich schon automatisch in Erinnerung kommen, was wir im zweiten Kapitel uns angeschaut haben, nämlich ganz zentral dafür ist die Annahme, dass es einen funktionierenden Preismechanismus gibt. Wer das nicht mehr so ganz in Erinnerung hat, was damit eigentlich gemeint ist, der soll sich in dem Kapitel 3.2 nochmal die Folie 8 anschauen. Dann gehen wir ferner davon aus bei den Marktoptimisten, dass man den vollkommenen Markt schaffen kann. Das wäre die Folie 10 in diesem vorhergehenden Kapitel, wo die Bedingungen des vollkommenen Marktes drauf sind. Also sie gehen nicht davon aus, dass man von Haus aus den immer antrifft, aber sie gehen davon aus, dass man ihn schaffen kann. Das ist übrigens ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Preismechanismus. Da sagen sie, den gibt's entweder oder den gibt's nicht. Den kann man nicht durch Gesetze und Verordnungen abschaffen oder schaffen. Den kann man nur durch Gesetze und Verordnungen mehr oder weniger behindern. Ja? Also der Preismechanismus, der ist entweder da oder er ist nicht da. Und die Klassiker und Neoklassiker sagen, auf allen wichtigen Märkten ist er da. Und dieser vollkommene Markt, da sagen sie, da ist eine politische Aufgabe dahinter. Das gehört zu dieser Ordnungspolitik, die ich schon mal erwähnt habe, die man da machen muss, diesen vollkommenen Markt zu schaffen. Und wenn ihr dann in diesem vorangegangenen Kapitel nochmal auf die Folie 12 schaut, und schaut euch an, was passiert jetzt eigentlich, wenn der Preismechanismus vorhanden ist und der vollkommene Markt vorhanden ist. Dann haben wir als Konsequenz gesagt, dann wird ein Gleichgewicht automatisch erreicht. Das dafür sorgt der Preismechanismus. Und die Anpassung aus einem Ungleichgewicht in ein Gleichgewicht, die geschieht schnell. Dafür sorgt der vollkommene Markt. Das ist also das, was die Marktoptimisten kennzeichnet, diese Auffassung, dass hier Märkte aus einem Ungleichgewicht ganz schnell zu einem Gleichgewicht kommen. Das haben wir auch nochmal stehen auf der Folie 15 in dem vorhergehenden Kapitel, dass man hier diese Bedingungen eben schaffen muss und dann läuft der Rest eigentlich von selber. Das ist also hier dieses Credo der Marktoptimisten. Und wir wollen uns jetzt das Ganze mal anschauen für eines der marktoptimistischen Modelle, nämlich für das Modell Klassik, ein bisschen Neoklassik. Also eigentlich ist das neoklassische Modell viel komplexer, aber das brauchen wir gar nicht. Ja, wir wollen ein einfaches oder ein möglichst einfaches Modell nehmen und versuchen, dass wir das wirklich vollständig verstehen. Was wir auch brauchen, um das zu verstehen, ist nochmal das, was wir in dem Kapitel 3.1 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung Kreislaufsystem uns überlegt hatten, nämlich, dass das Einkommen, das an die Produktionsfaktoren ausbezahlt wird, dass das ausreichend ist, um alle Güter zu kaufen, die produziert werden. Das werden wir auch gleich sehen, dass wir das nochmal ganz, ganz heftig brauchen. Wenn wir jetzt dann in dem Kapitel 3.3 eben Makro, Klassik, Neoklassik und Keynesianismus grafisch heißt das Kapitel, wenn wir in diesem Kapitel dann bitte mal auf die Folie 4 gehen, dann schauen wir uns erst einmal an, was ist da überhaupt drauf. Was wir unschwer erkennen, das sind zwei Faktormärkte, einmal der Arbeitsmarkt, einmal der Kapitalmarkt. Und was wir nicht gut sehen, das ist der Gütermarkt. Dieser Gütermarkt, der liegt praktisch unten drunter unter den Unternehmen. Und immer dann, wenn da so grüne Pfeile zu den Unternehmen hinzeigen, dann heißt es, da werden Güter gekauft. Da geht also Geld zu den Unternehmen und dann gehen die Güter weg von denen. Und dann seht ihr da so einen schwarzen Pfeil rauskommen bei den Unternehmen. Der schwarze Pfeil ist das Faktoreinkommen und die Dicke von diesem Pfeil, das ist praktisch die Menge an Einkommen, die fließt und die ist ja wertgleich mit der Menge an Produkt, die die Unternehmen herstellen. Das heißt, wenn wir jetzt die beiden grünen Pfeile, links für den Konsum, rechts für die Investitionsgüter, wenn wir die aufaddieren von ihrer Dicke her, dann kriegen wir das raus, was dieser schwarze Pfeil ist, dann kriegen wir diese Identität her von dem, was ausbezahlt wird als Faktoreinkommen und dem, was zurückfließt an die Unternehmen in Form von Güterkäufen. Und das erinnert uns wieder an das Kapitel 1 in diesem dritten Semester, nämlich wo wir uns diese Kreisläufe angeschaut haben. Da haben wir ja auch gesagt gehabt, dieser Kreislauf, der kann ja nur dann funktionieren, wenn in der Summe das Geld, das von den Unternehmen zu den Haushalten fließt, genauso viel ist wie das Geld, das von den Haushalten zu den Unternehmen fließt. Wer sich das nochmal anschauen will, die Folie 12 in diesem ersten Kapitel, da haben wir das nochmal drauf, in der bereits erweiterten Form. Die Unternehmen zahlen den privaten Haushalten ein Entgelt für die Produktionsfaktoren, das sogenannte Faktoreinkommen. Das ist also dieses Y, das wir da gerade gesehen haben in der 3-3er Folienpackung. Und davon verwenden die privaten Haushalte was für Konsum. Das ist in der Folie 12 des Kapitels 3.1 diese blaue Pfeil. Und dann tun die privaten Haushalte auch noch etwas, was im ersten Moment den Unternehmen nicht wirklich hilft, Produkte zu verkaufen, nämlich sie sparen. Und jetzt taucht da dann etwas auf der Folie 12, Kapitalsammelstelle steht da. Wir haben damals schon gesagt, das kann man auch einfacher benennen, Bank. Ja. Die sammelt also diese Spareinlagen ein. Was macht sie damit? Sie sitzt nicht drauf, sondern sie versucht sie als Kredit weiterzugeben und da steht dann auf der Folie 12 drauf, Investitionsgüterkredit. Da müssen wir uns nochmal kurz anschauen, was da rechts unten auf der Folie 12 in dem Kastel drin steht da. Die Unternehmen erlösen mit dem Verkauf der Produkte genügend Geld, um im Jahresdurchschnitt keine Kredite für Vorleistungen zu brauchen. Vorleistungen, das ist also das, was der Betriebswirt die Inputs nennt. Und alle Inputs, die nicht sofort verzehrt werden, die nennen wir Investitionsgüter, die werden also mal rausgeklammert. Die restlichen Inputs, also Material, Rohhilfs, Betriebsstoffe, wie es so schön heißt, ja, plus Löhne und sowas. Da sagen wir immer, im Jahresmittel braucht ein Unternehmen, das vernünftig kalkuliert, das also eine Vollkostenkalkulation zur Basis nimmt für seine Preisfindung. Ein Unternehmen, das vernünftig kalkuliert, braucht dafür keinen Kredit im Jahresmittel. Es kann mal sein zur Saisonvorfinanzierung, dass sie da was brauchen, aber sie brauchen es nicht im Jahresdurchschnitt, weil dann am Ende der Saison halt entsprechende Guthaben da sind, die diesen Kredit zur Erledigung bringen. Also, das ist die Annahme. Und dann müssen wir wirklich nur auf diese Investitionsgüterkredite schauen, weil da, wir erinnern uns, da ist es halt nicht so, wenn ich jetzt halt eine Espresso-Bar aufmache in Ravensburg am Marienplatz oder was und dann kommt mein erster Gast rein, ja, der zahlt mir halt verdammt nochmal mit seiner Tasse Espresso nicht gleich die ganze Kaffeemaschine plus die Bartresen plus die Hocker und so weiter und so fort, sondern der zahlt nur einen winzigen Bruchteil davon. Und das ist der Grund, warum dieser Kredit für Investitionsgüter, warum der längere Zeit besteht und warum wir den hier tatsächlich mit anschauen müssen und warum für den hier tatsächlich längere Zeit dann auch Kapital bereitgestellt werden muss von den privaten Haushalten und warum der dann auch in unserem Kapitel 3.3 wieder auftaucht. Wenn wir da nämlich nach rechts schauen, dann steht da Investitionsgüterkäufe I. Da hätten wir auch noch eine Rubrik drunter machen können, Investitionsgüterkreditaufnahme. Ja, also Nachfrage nach Investitionsgüterkrediten. Und wenn sie dann befriedigt wird, diese Nachfrage, dann können die losziehen und können damit Investitionsgüter kaufen. Das ist also der Punkt, warum das hier auftaucht und alle anderen Kredite tauchen dann nicht auf und auch diese Inputkäufe tauchen ansonsten nicht auf, weil sie sich erstens eh innerhalb von dem Unternehmensbereich abspielen und das wäre ja grundsätzlich bei den Investitionsgütern auch so, dass das eine Sache innerhalb des Unternehmenssektors wäre, aber wir brauchen halt die Kohle der privaten Haushalte über einen längeren Zeitraum, um sie kaufen zu können. Deswegen erscheinen die da. So, jetzt wissen wir also, wenn es tatsächlich so ist, dass die Summe der Güterkäufe gleich dem Faktoreinkommen ist, dann ist unser Kreislauf geschlossen. Wenn das Faktoreinkommen größer wäre als diese Güterkäufe, dann wäre unser Kreislauf nicht geschlossen. Genauso wenig im anderen Fall, wenn die Güterkäufe größer wären als das Faktoreinkommen, dann wäre es auch nicht geschlossen, der Kreislauf. Ja? Was wir aber wollen, ist eine Gleichgewichtssituation. Und eine Gleichgewichtssituation, das heißt wirklich, dass die Ströme gleich groß sind, und deswegen muss ich also schauen, dass ich hier als Ergebnis habe eine Situation, in der die Summe der Güterkäufe identisch ist mit dem Wert der geschaffenen Güter, und dieser Wert der geschaffenen Güter, der ist eben indiziert hier durch die Höhe des Faktoreinkommens. So, jetzt brauchen wir eine weitere Überlegung. Oder, na, geh nochmal eins zurück. Warum ist der Arbeitsmarkt da so am Rand? Ja, da gibt's ja keinerlei Verbindung von unten rauf, wo diese ganzen Pfeile sind, zum Arbeitsmarkt. Der Grund ist folgender. Der Arbeitsmarkt ist nicht wichtig dafür, ob in unserem Modell eine Markträumung auf dem Gütermarkt eintritt oder nicht. Das, was der Arbeitsmarkt leistet, wofür man ihn braucht, das ist, um zu bestimmen, wie viel kann produziert werden. Aber nicht dafür, wie viel wird nachgefragt und ist damit der Markt geräumt. Deswegen haben wir den da so an den Rand gesetzt. Der ist also nicht so wichtig. Das, was für uns der zentral wichtige Markt sein wird, das werdet ihr dann gleich merken, das ist der Kapitalmarkt. Das ist der wichtigste Markt, der entscheidet darüber, ob unser gewünschtes Ziel, nämlich die Räumung des Gütermarktes, ob das wirklich erreicht wird. Diese Räumung des Gütermarktes ist also das Ziel schlechthin, denn was bedeutet das eigentlich? Ja, das bedeutet, dass alle Produktionsfaktoren, die beigetragen haben dazu, dass diese Güter entstehen konnten, dass die auch weiterhin beschäftigt werden können, das bedeutet, dass die Löhne oder die Faktorentgelte, wenn sie halbwegs fair waren, ja, dass die auch weiterhin in der Höhe bezahlt werden können und so weiter. Das heißt, es sorgt für eine krisenfreie Wirtschaft. Deswegen ist es so zentral, dass dieser Gütermarkt geräumt werden soll. Und wie gesagt, auf dem Weg dahin, das große Hindernis ist der Kapitalmarkt. Jetzt überlegen wir mal, wie denken sich denn so diese Klassiker, insbesondere das System, wie das funktioniert, was spielt da eine Rolle? Das Erste, was die Klassiker machen, ist eine Annahme darüber treffen, was dem privaten Haushalt wichtiger ist. Konsum oder Sparen. Und da sagen sie, wie war das denn nochmal? Wenn ich was konsumiere, dann ist es ja einfach weg. Wenn ich hingegen was spare, dann kann ich daraus ja zukünftige Renditen haben. Das heißt, das Attraktivere, weil ich hier einen Mehrungsprozess habe, weil ich hier zusätzliche Gewinne mir verschaffen kann, das Attraktivere ist das Sparen. Also, sagen Sie, orientiere ich mich, wie wird denn wahrscheinlich mein Sparen belohnt? Und wenn das eine gute Belohnung ist, dann versuche ich so viel wie möglich zu sparen. Wenn es eine schlechte oder gar keine Belohnung ist, okay, dann rentiert sich Sparen eigentlich auch nicht. So, diese Belohnung wird mit einem Wort erfasst, die nennt sich Zins. Wenn also der Zins hoch ist auf dem Markt, dann ist Sparen sehr attraktiv. Wenn der Zins niedrig ist, dann ist Sparen nicht so attraktiv. Und das machen Sie also sozusagen als Erstes. Ich habe euch damals das Beispiel genannt. Familienvater sitzt am Frühstückstisch, schaut in die Times hinein und sagt dann den Kindern und seiner Frau, wie viel denn zum Frühstück an Brot gegessen werden darf, damit wir auch diese Begrifflichkeit so ein bisschen drin haben, dass man sich da was vom Munde abspart, um dann hinterher mehr Erträge zu bekommen. Das ist also eine wichtige emotionale Brücke, damit wir hier unser Modell verstehen können. So, das, was Sie dann nicht sparen wollen, das wird verkonsumiert und trägt zur Bildung von Nutzen bei. Ja, Konsum, Nutzen, das ist hier das Zentrale. Das Sparen an sich, das bringt keinen Nutzen. Ja, das ist nur diese Aussicht auf später mehr konsumtive Möglichkeiten, egal ob man sie dann ausschöpft oder nicht, aber auf mehr konsumtive Möglichkeiten, das hier den Anreiz zum Sparen darstellt. So, also wir verkonsumieren dann was und das Geld vom Einkommen, das wir verkonsumieren, das geht auf jeden Fall schon mal zu den Unternehmen und sorgt dafür, dass ein Teil der Produkte, die Unternehmen hergestellt haben, verkonsumiert wird. Wenn die Haushalte überhaupt nichts sparen würden, sagen wir, es gibt Zinsen von null oder gar Negativzinsen oder sowas, ja, dann würden sie 100% des Einkommens verkonsumieren und bei den Unternehmen wäre das Lager schon leer. Jetzt ist es aber im Normalfall so, dass man irgendeine Rendite größer null erzielen kann, wenn man spart. Und die privaten Haushalte gehen also mit ihrer Vorstellung, ich will das und das sparen, gehen sie auf den Kapitalmarkt. Was macht der Kapitalmarkt? Das können wir uns wieder vorstellen wie eine Bank. Ja, der sagt, okay, du möchtest das Geld bei uns anlegen, schauen wir mal, ob wir es brauchen können. Und dann geht der auf die andere Seite und nimmt den Telefonhörer zu den Unternehmen in die Hand und sagt, braucht ihr einen Kredit? Ja, also ihr kennt es am Brauchen, wie ist denn eure Zinsvorstellung und so weiter. Dann sagt er zu den Sparern, du, der sagt, er darf bloß so und so viel zahlen, wäre ich das auch recht und so weiter und so fort. Und dann wird da rumverhandelt und gemacht und getan und dann kommt es auf dem Kapitalmarkt zum Gleichgewicht. Das heißt, so viel wie gespart wird, so viel wird auch als Investitionsgüterkredit nachgefragt. Ja, und wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, das gesamte Einkommen der privaten Haushalte, ein Teil wird gespart, ein Teil wird verkonsumiert, Summe aus beiden 100% des Einkommens. Und jetzt haben wir dann der Prozentsatz, den die Haushalte nicht selber ausgeben für den Güterkauf, den fragen die Unternehmen nach und die hocken dann auch nicht auf dem Geld drauf oder tapezieren damit das Chefzimmer oder sonst irgendwas, sondern die wollen damit Renditen erzielen. Das tun sie, indem sie das Geld für Investitionen verwenden. Also der Teil, den die privaten Haushalte nicht für Güter ausgeben wollen, der wandert über den Kapitalmarkt zu den Unternehmen für den Kauf von Gütern. Ja, sapra maxi, jetzt haben wir dann plötzlich die Situation, dass tatsächlich 100% des Faktoreinkommens ausgegeben werden für Güterkäufe, entweder als Konsumgüterkäufe oder als Investitionsgüterkäufe. Das heißt, wir erinnern uns nochmal, die Menge der Güterwerte, die durch das Produzieren der Güter entstanden sind, ist gleich der Summe der Faktoreinkommen. Und jetzt werden 100% der Faktoreinkommen ausgegeben für Nachfrage nach Gütern. Das heißt, jetzt ist plötzlich das komplette Angebot der Güter, das die Unternehmen hergestellt haben, nachgefragt. Boah, super. Da reißt es mal gleich einen Husten aus der Lunge. Die Produktion ist also zu 100% verkauft. Wir sind in einem krisenfreien Zustand. Alles super. Warum ist das so super? Oder warum hat das so super funktioniert? Wegen diesem roten Schriftzug da unten beim Kapitalmarkt. Der ist im Gleichgewicht dank des Preismechanismus, der auf ihm besteht. Ja, haben wir ja vorhin nochmal aufgefrischt, wie das so zusammenhängt. Also. Die Folie 5 spricht es dann nochmal aus. Der wichtigste Markt in unserem ganzen Modell, das ist der Kapitalmarkt. weil da haben wir dann eben die Situation geschaffen, dass wir auf dem Gütermarkt zwingend ein Gleichgewicht bekommen, weil er zum Ausgleich wird. Ja, jetzt kommen wir natürlich noch Einwände erheben. Und dazu schauen wir auf die Folie 8. Und ich täte euch bitten, dass ihr da mal das in den Präsentationsmodus bringt. Grundsätzlich die Ausgangssituation leicht erkennbar. Wir haben diese Geschichte wieder mit unserem Pfeilbildchen. Und jetzt wollen wir aber mal einen Keil reinschmeißen ins Getriebe. Nämlich, die Haushalte wollen jetzt plötzlich mehr sparen. Die Unternehmen aber nicht mehr investieren. Was passiert denn jetzt eigentlich? Ja, wenn die Unternehmen nicht mehr investieren wollen, dann ist doch nach wie vor es so, dass dieses Geld, das die privaten Haushalte sparen, das wird ja nicht zur Nachfrage bei den Unternehmen. Und das heißt, dass dann die Nachfrage ja geringer sein muss als die Höhe der Faktoreinkommen. Und das ist doch irgendwie ungut. Ja, also schauen wir uns das einmal an. Also soll weniger verkonsumiert werden und mehr gespart werden. Deswegen haben wir jetzt mal den Sparpfeil fetter gemacht und den Konsumpfeil dünner. Und dann sehen wir, jetzt gehen bloß noch zwei dünne Pfeile da oben rauf zu den Unternehmen, so als Nachfrage auf den Gütermarkt. Und irgendwie ist da noch ein Rest. Dann klickt man nochmal und dann sehen wir, was mit dem Rest passiert. Die Haushalte wollen sparen, sie rufen an bei ihrer Bank wieder und sagen, ja, ich hätte jetzt gerne ein bisschen mehr sparen, ich habe gesehen, der Zins ist so und so. Und dann sagt, nimmt die Bank den Hörer in die Hand und sagt, ja, liebe Unternehmen, die Haushalte täten mehr sparen. Wie schaut's denn aus bei der Nachfrage? Und dann sagen die, na. Keinen Fatz mehr Geld wollen wir überhaupt nicht. Und dann ist die Frage, was passiert jetzt? Da sagt der Banker zu den privaten Haushalten, also du kannst mir das Geld schon geben, wenn du meinst, aber Zinsen kriegst du keine drauf. Da sagt der private Haushalt, hey, wenn ich da keine Zinsen drauf kriege, dann heißt es ja, dass ich mein Konsumpotenzial nicht vergrößere durch das Sparen. Das heißt, ich habe keinen Nutzen davon zu sparen. Ja, und wenn ich da keinen Nutzen davon habe und vorher habe ich mir ja diese Ersparnis vom Munde abgespart, ja, ich habe extra weniger gegessen, damit ich mehr sparen kann. Dann verkonsumiere ich das halt noch. Und dann klickt man noch einmal, ja, und dann sehen wir, die nicht abgenommene Ersparnis wird lieber verkonsumiert als nutzlos bzw. zinslos liegen gelassen, weil ein unbefriedigter Konsumhunger da ist. Und plötzlich haben wir dann die Situation, dass alles Geld, das nicht tatsächlich auf dem Kapitalmarkt landet und weitervermittelt wird in Form von Investitionsgüternachfrage, ja, dass dieses Geld doch wieder komplett zur Konsumnachfrage wird. Das heißt, wir haben die Situation, dass das komplette Faktoreinkommen jetzt plötzlich Nachfrage nach den Gütern darstellt, die die Unternehmen herstellen und damit, wir wissen, Menge der oder Wert der hergestellten Güter gleich Wert des Faktoreinkommens. Wenn das komplette Faktoreinkommen jetzt verwendet wird für Güternachfrage, dann wissen wir auch, die kompletten Güter, die Unternehmen hergestellt haben, sind bereits verwendet worden. Und das ist doch super, oder? Egal wie schräg die Planungen sind, egal wie wenig die Planungen zueinander passen, auf dem Kapitalmarkt wird letztendlich dafür gesorgt, durch Die Frage, kriegst du Zinsen, kriegst du nicht Zinsen, wie viel Zinsen kriegst du und so weiter, wird dafür gesorgt, dass die Ersparnisbildung, die dann tatsächlich erfolgt, dass die zur Erhöhung der Investitionsgüterkäufe passt und der Rest, das was da an Differenz da ist, das wird ausgeglichen über die Konsumgüterkäufe und so ist unser Markt immer geräumt. Dann gehen wir wieder raus aus dem Präsentationsmodus. Wir haben dann noch ein paar andere Spielchen, kommen wir aber auf die Folie 10. Das ist jetzt die wichtige, nächste wichtige. Da haben wir das sogenannte Sesche-Theorem formuliert. Jedes Angebot auf dem Gütermarkt schafft sich seine gleich hohe Nachfrage selbst. Bitte aufpassen, das gilt nur für den Gütermarkt, nicht für die Faktormärkte, also nicht für Kapitalmarkt und Arbeitsmarkt. Ja, auf dem sorgt für den Ausgleich der Preismechanismus. Hier auf dem Gütermarkt haben wir den Preismechanismus als solchen nicht gehabt, witzigerweise, sondern haben diesen Ausgleich eine Etappe vorher schon, nämlich auf dem Kapitalmarkt. Und ja, warum haben wir diese Situation, dass jedes Angebot auf dem Gütermarkt sich seine gleich hohe Nachfrage selbst schafft? Das ist eben nochmal diese Überlegung. Ich habe eine Wertmenge an Gütern, die ich herstelle und ich habe eine genau korrespondierende Wertmenge an Einkommen, die ausbezahlt wird. Und diese korrespondierende Wertmenge an Einkommen, die wird auch tatsächlich für Nachfrage verwendet. Und deswegen diese Aussage, jedes Angebot auf dem Gütermarkt schafft sich seine gleich hohe Nachfrage selbst. Und Schlüssel zu diesem Phänomen ist eben diese Idee, dass der Kapitalmarkt für diesen Ausgleich sorgt. Aber ich brauche eben für dieses Funktionieren noch mehr, nämlich diesen unbefriedigten Konsumhunger der privaten Haushalte, der dazu führt, dass Geld, das sie sparen wollen, das aber keine Abnehmer findet, dass das dann rüberwandert in den Konsum. Ja, wenn jetzt die Märkte von selber zu diesem Gleichgewicht tendieren und wenn wir immer ein Gleichgewicht auf dem Gütermarkt haben, ja, was macht denn dann eigentlich der Staat noch? Weil bis jetzt haben wir ja den Staat gar nicht angeschaut, ja. Hat der irgendeine Rolle? Soll der jetzt meinetwegen hergehen und sagen, ich mache das, was wir unter Konjunkturpolitik verstehen, also mal ein bisschen mehr an Gütern einkaufen, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, oder ein bisschen weniger einkaufen, wenn es ihr super geht. Sagt man, ist doch völliger Quatsch. Ja? Die Wirtschaft ist doch sowieso im Gleichgewicht. Also was bitte soll es bringen, dass der Staat dann noch eingreift? Es geht nicht gleichgewichtiger als ein Gleichgewicht. Also, lieber Staat, halt dich aus Eingriffen in die Mengen raus. Mach nur das an Einkäufen, was du brauchst, um deine staatlichen Funktionen wahrzunehmen, wie zum Beispiel Sicherheit gewährleisten und sowas. Aber den Rest, den lass. Ja, sagt dann der Staat, und was darf ich dann noch machen? Das haben wir dann auf der Folie 12 drauf, was er noch machen darf, nämlich diese Ordnungspolitik, damit wir einen vollkommenen Markt bekommen, damit diese Anpassungsprozesse, wir haben ja gesehen, das sind Anpassungsprozesse erforderlich. Ja, wenn wir nochmal auf die Folie 8 schauen, die Planungen haben ja gar nicht zusammengepasst mit dem, was am Ende rausgekommen ist. Also da sind Anpassungsprozesse erforderlich und die sollen halt verdammt nochmal möglichst schnell gehen und deswegen haben wir auf der Folie 12 draufstehen, diese Ordnungspolitik ist erforderlich, damit die Anpassungen mit maximaler Geschwindigkeit gehen. Ihr erinnert euch noch dran, der Stefan Knieschek hat mit euch gesprochen über dieses Wohlfahrtsmaximum. Und dieses Wohlfahrtsmaximum war erreicht, wenn Angebot gleich Nachfrage ist. Was im Übrigen uns wieder erklärt, warum wir so geil sind auf dieses Gleichgewicht auf dem Gütermarkt. Ja, das heißt aber auch, wenn ich dieses Wohlfahrtsmaximum nicht erreicht habe, dann habe ich einen Wohlstandsverlust. Und die Summe dieser Wohlstandsverluste wird umso größer, je länger dieser Anpassungsprozess dauert. Und deswegen brauche ich diesen vollkommenen Markt. Und deswegen ist das die Kernaufgabe der Politik in so einem klassischen oder sagen wir etwas allgemeiner, in einem marktoptimistischen Modell für diesen vollkommenen Markt zu arbeiten, eine Ordnungspolitik zu machen, die das optimale Funktionieren der Märkte sicherstellt, damit hier diese Wohlfahrtsverluste möglichst gering sind und möglichst schnell ein solches Wohlfahrtsoptimum erreicht wird. Ja, ich habe euch damals schon gesagt, dass auf den weiteren Folien 13 bis 18 eigentlich das Gleiche nur nochmal in anderer Form dargestellt wird. Was wir noch mitnehmen müssen oder nochmal in Erinnerung rufen müssen, das haben wir so ein bisschen auf der Folie 13 drauf, nämlich der Kapitalmarkt ist da links oben angedeutet in diesem grünen Rahmen drin. Ja, auf dem haben wir das Angebot an Kapital, das ist die Ersparnis. Wir haben die Nachfrage nach Kapital, das ist dieses I für Investitionsgüterkreditnachfrage. Und wir haben die Steuerungsgröße, dieses klein I, das ist der Zinssatz. Und somit haben wir wieder einen Markt, der die Bedingungen des Preismechanismus erfüllt, in dem Fall hier vor allem die erste, nämlich ein Preis, in dem Fall der Zinssatz, steuert Angebot und Nachfrage. Zweite Bedingung war ja dann, dass eine Reaktion stattfindet auf Ungleichgewichte. Kann man sich vorstellen, ja, wenn zu viel Ersparnis ist, dass dann der Zins vielleicht ein bisschen runtergeht. Und dann haben wir als dritte Bedingung ja gehabt, diese gegenläufige Mengenentwicklung, die wir hier sehen in der Form dieses Kreuzes. Wenn also der Zinssatz nach unten geht, dann wird die Menge an Investitionen, die gefordert ist oder die Unternehmen realisieren wollen, wird dann größer. Die Menge an Ersparnis wird dann geringer. Also das haben wir auch, diese Gegenläufigkeit. Und das ist insofern wichtig, als wir bei den Keynesianern dann einen Kapitalmarkt haben werden, der nicht ums Verrecken funktioniert, wo wir insbesondere auch diese erste Bedingung schon gar nicht erfüllt haben, dass eine Größe beide Marktseiten steuern soll. Soweit also die Akzente für unsere Klassik.